Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast ist seit vielen Jahren aus der österreichischen Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken. Kaum jemand hat ihn noch nicht im Radio gehört. Doch seine Erfolgsgeschichte geht weiter darüber hinaus. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Tom Walek. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Heute kennst du das ganze Land vom Radio. Gab es auch ein Leben vor Ö3?
Natürlich gab es ein Leben vor Ö3 und auch ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, dass es gibt zwei Möglichkeiten, wenn wir jetzt über das Radio sprechen und über das, was damit zu tun hat. Entweder die eine Variante ist, man beginnt dort mit 16, 17, so in dem Alter wie Robert Gradke und bleibt dort. Der ist immer dort geblieben und hat sich seinen Lebenstraum erfüllt. Der wollte immer Radiomoderator werden, der wollte, glaube ich, auch immer Morningshow-Moderator werden und hat das ja, wie wir alle mitbekommen haben, mit ganz großer Bravour gemeistert. Und ich bin sehr, sehr spät zum Radio gekommen. Also ich habe sehr viele andere Dinge davor gemacht und bin erst so mit Ende der 20er Jahre zum Ö3 gekommen. Und da waren schon viele andere wieder am Weg weg dort. Und da habe ich angefangen. Das war eigentlich mehr oder weniger zufällig und ich habe nicht das so... Also ja, es hat sich schon so ergeben und ich habe immer gern geredet und so weiter und so weiter. Aber in Wirklichkeit, sage ich mal, war das auch wie oft im Leben Zufall, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, die richtigen Leute kennengelernt im Laufe der Zeit und dann hat sich das so ergeben.
Was haben Sie vorher gemacht?
Ich habe vorher für Unternehmensberatungen gearbeitet, ich war im Tourismus, ich habe in der Gastronomie gearbeitet und bevor ich zu Ö3 gekommen bin, habe ich in einem Kaffeehaus gearbeitet in der Nähe von Ö3 als Kellner und dort war damals in der Früh Harry Reithofer und die Dodo Roschitsch, die damals den Ö3-Wecker gemeinsam in der Früh gemacht haben, nach den Sendungen oft, um Kaffee zu trinken und dann hat der Harry irgendwann gesagt, erst du redest dir die ganze Zeit und unterhältst da alle Leute, komm doch mal mit zu uns und dann hat sich das so ergeben. Und dann hatte ich aber trotzdem, gab es ein Assessment Center und so Dinge, also es war jetzt nicht damit getan, dass der Harry mich mitgeschleppt hat. Und ich war dann am Anfang, also es war super und diese Studios waren großartig, das kann ich mich schon erinnern. Ich habe aber dann relativ schnell festgestellt, ich bin nicht derjenige, der allein im Studio steht und ins Mikro reinspricht. Das ist eine ganz große Kunst, also das ist nicht so einfach. Man versucht sich immer als Radiomoderatorin und Moderator eine Person vorzustellen, zu der man spricht. Und ich bin jemand, der Zuhörerinnen und Zuhörer braucht oder mir leichter tut, wenn ich die sehe, vor mir habe und deswegen bin ich nie, jetzt unter Anführungszeichen, klassisch Moderator geworden.
Was war dann zu Beginn die größte Herausforderung beim Radio?
Ja, die größte Herausforderung, zum einen am Anfang sicher das Organisieren und meine ganzen Lebensabläufe. Ich habe damals noch im Kaffeehaus gearbeitet, bin gleichzeitig dann zu Ö3 und nach einem halben Jahr oder länger hat dann Ö3 gesagt, so aus, jetzt ist Schluss. Jetzt musst du mit dem Kellnern aufhören, wir zahlen dir auch gerne ein bisschen mehr Geld, dass du da bleibst, weil ich musste damals, um meine Miete bezahlen zu können, gleichzeitig kellnern und bei Ö3 arbeiten, weil da am Anfang nicht so viel zu verdienen war. Und dann haben die aber gesagt, okay, du bleibst jetzt da, aber dann hörst du mit dem anderen bitte auf, weil wir wollen, dass du die ganze Zeit da bist und hier arbeitest und genügend zu tun. Die größte Herausforderung am Anfang war sicherlich, ich kann mich erinnern, wie ich meine ersten Radiogeschichten aufgenommen habe und so Interviews gemacht habe mit Menschen. Ich habe mir ganz schwer getan dabei, dass dann vorzuspielen jemand anderem, also dem Redakteur, dem Zuständigen, gibt es ja immer einen CVD, einen Chef vom Dienst oder einen in dem Fall dann tagesverantwortlichen Redakteur, der all diese Geschichten abnimmt, die Reporterinnen und Reporter machen. Und das war, ich habe immer gesagt, setz dir bitte den Kopfhörer auf. Und der hat gesagt, du, wir sind beim Radio, das ist da das Geschäft, wir hören uns alle die ganze Zeit. Und für mich war das total ungewohnt, meine eigene Stimme zu hören, noch dazu aufgezeichnet irgendwo. Und das waren so meine größten, würde ich sagen, Learnings am Anfang, da reinzukommen. Aber das hat man nach einer Zeit und irgendwann ist das halt Alltag.
Gab es so einen ersten Erfolg, wo es gemerkt haben, okay, wow, das ist wirklich jetzt meins, so einen ersten prägenden Erfolg beim Radio?
Ja, es hat sich dann schon relativ schnell, unter Anführungszeichen, im Vergleich zu heute relativ langsam, aber zu der damaligen Zeit, ich bin Anfang der 2000er Jahre zu Ö3 gekommen, ist es dann relativ schnell gegangen. Ich habe am Anfang das, was der Mikroman jetzt im Ö3-Wecker ist, gemacht zu Mittag beim Oliver Bayer in Mahlzeit, weil da davor Hartschel Bankhofer dort war, der hat aufgehört, ist damals zum Stadtfernsehen gegangen und hat sich dort verwirklicht. Und dann hat der Oliver gesagt, so, wir brauchen einen, der rausgeht und sowas Ähnliches macht wie der Hartschel, du musst nur einfache Fragen stellen und so weiter. Und da haben wir aber alles Mögliche gemacht. Das war nicht so auf dem Prinzip des Mikromanns, so wie jetzt, dass die Antwort in der Frage ist. Und da war auch viel unter Anführungszeichen positiv gemeinter Nonsens, also nur Spaß dabei. Ja. Und dann hat das der Harry irgendwann sich immer wieder angehört und hat gesagt, du willst das nicht bei uns im Wecker machen, das ist irgendwie lustig, komm, machen wir doch das im Ö3-Wecker. Und dann hat sich das so ergeben, dass das dann langsam, aber sicher so begonnen hat und dann hat es aber noch immer über ein Jahr gedauert, bis dann davor auch zu hören war, dass das Tom Walek ist, der das macht. Also bis dahin war das eine Weckerumfrage und der Harry hat gesagt, ja, wir haben einen Kollegen, den Tom, der geht da raus und macht das und das und dann ist das erst sozusagen der Mikromann geworden, der es jetzt ist. Und da ist auch ganz viel in Wirklichkeit der Robert dahinter gewesen, weil der Robert damals zu mir gesagt hat, pass auf, da gab es noch VHS-Kassetten, der hat gesagt, schau dir das an, das ist Jay Leno, der ist in Amerika ganz groß und der hat eine Rubrik und die heißt Jay's Walking, der geht hinaus, fragt Menschen, wo die Antwort in der Frage ist und das münzen wir jetzt um für Österreich. Das ist jetzt, das könntest du machen, das wäre super und das habe ich dann gemacht.
Das klingt nach viel Erfolg, gab es auch immer Scheitern in der Zeit?
Ja, nicht andauernd. Also viel Erfolg, ich bin immer erstaunt darüber, was ist Erfolg? Erfolg ist ja sehr relativ. Also ich glaube, dass Erfolg sehr unterschiedlich definiert werden kann. Und das ist eh super, wenn die Dinge funktionieren und so weiter, aber da passieren dauernd Dinge, die eben nicht so funktionieren, wie man möchte. Die passieren, dass Batterien von Mikrofonen leer sind, dass Aufnahmen nicht funktionieren, dass nicht die Frage nicht so funktioniert, wie man möchte oder dass nicht so aufgeht. Also das hat ja mit ganz vielen Dingen zu tun, die zum Teil selbst verschuldet sind, weil Batterien muss man checken vorher, aber auch fremdverschuldet sind, weil man dann draufkommt, das ist doch ganz schön langwierig, man braucht ganz schön lang. Die Leute glauben auch oft, nee, das ist in der frühen Minute, 1,5 Minuten lustig im Radio, das macht man den ganzen Tag. Naja, man braucht eine Frage, man muss auf die Straße gehen, man muss Menschen finden, die Antworten geben, man kommt zurück, schneidet es zusammen, dann sitzt mit der Redaktion davor und danach zusammen, braucht sich das an und sagt, ja, passt das, ist das funny enough für deine 3 Wecker oder nicht, wenn nicht, jetzt wegschmissen, wir machen es nochmal. Also auch das ist ja, ich glaube, dieses Trial and Error und dieses, wir probieren Dinge so zu machen, dass es den Anforderungen des 3 Weckers entspricht, ist für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer Gott sei Dank nicht nachvollziehbar, aber ist ein Prozess, der von sehr viel Scheitern auch natürlich begleitet ist, weil Dinge dann nicht gut genug sind und weggeschmissen werden. Das heißt, fertige Beiträge, an denen Leute 3, 4, 5 Stunden gesessen sind, sagt man nachher, na, das ist aber nicht das, was wir uns so vorgestellt haben, das klingt nicht so, oder auch der Mikromann ist so nicht aufgegangen, danke, weg und raus auf die Straße, wieder machen. Und das, glaube ich, macht einen dann schon ein bisschen resistenter, wenn man das öfter in seinem Leben gemacht hat, dass man dann damit umgehen kann, dass man sagt, ja, das ist so. Aber das ist bei jeder und jedem so. Also ich glaube, diese Illusion, dass man glaubt, das funktioniert und auch dieses, dann beginnt der Erfolg und dann fliegt das quasi, nein, das hat damit nichts zu tun. Das ist immer wieder auch Arbeit, harte Arbeit, korrigieren, verbessern, neu machen, wieder und das geht immer so dahin.
Wie kam dann die Idee zu Waldeck Wandert?
Die ist entstanden 2013, 2014 irgendwann, weil ich mit dem damaligen Ö3-Chef, dem Georg Spater, mal gesprochen habe bei einer Weihnachtsfeier und wir uns darüber unterhalten haben, was man so alles machen könnte und hin und her. Und ich habe dann zu ihm gesagt, naja, man könnte ja, wenn die Kleiderstöckel frei hat, nicht jetzt so wie bis damals, hatte dann der Peter Leppinger oder der Andi Knoll, haben dann quasi Frühstück bei mir gemacht, aber halt nicht in der Person der Kleiderstöckel. Da könnte man doch was machen, was anderes. Und der hat dann gesagt, ja, kannst du gerne machen. Gleich nächstes Jahr, das war ja zur Weihnachtsfeier. Und dann ging es darum, ein Konzept zu entwerfen und dann ging es darum, sich zu überlegen, wie das heißen soll. Und dann habe ich gesagt, wir machen das ganz einfach, wir halten das sehr simpel, wir nennen es einfach Waldeck Wandert. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das einmal im Sommer aus. Und so hat das begonnen eigentlich. Das war jetzt nicht so klar, dass das dann weitergehen wird. Also auch das hat ja damit zu tun, wie funktioniert das, wie kommt das an, mögen das die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil nur weil wir uns das ausmachen und sagen, man kann das machen, ist die eine Sache, aber es sollte auch so angenommen werden, dass die Leute sagen, ja, das gefällt uns, das hören wir gerne und wollen das haben und so ist das entstanden. Ja.
Jetzt klingen die Dinge, die Sie erzählen und Ö3 generell natürlich nach Hit, Spaß, auch Unterhaltung natürlich. Gab es auch mal so Gänsehautmomente beim Radio?
Naja, Gänsehautmomente beim Radio im tragischen Sinn ist natürlich, habe ich so Sachen wie 9-11 miterlebt. Also an dem Tag, wo das passiert ist, sind wir alle aufgeweckt worden, weil wir zu dem Zeitpunkt geschlafen haben, weil Zeitverschiebung und wir ja in der Früh aufstehen und zu dem Zeitpunkt Nachmittag bei uns war. Und dann auf einmal relativ klar war, dass die Sendung morgen ganz anders klingen wird und ab dann für einige Tage. Also solche und ähnliche Dinge, die passieren schon. Und dann ist man in der Früh in dieser Situation des Ö3-Weckers dort und damals gab es kein YouTube, gar nichts, logischerweise. Ja. Und dann sagt man, okay, was sind die Dinge, die dann relevant sind? Wo, also nicht so schnell, sagen wir so, hat schon gegeben, aber nicht in der Tragweite wie jetzt. Social Media hat damals nicht die Rolle gespielt wie jetzt. Das heißt, man war sehr stark auf Fernsehbilder, auf all diese Dinge fokussiert und konzentriert und hat versucht, so schnell wie möglich dann in den darauffolgenden Sendungen das vermeintlich Richtige zu tun, wobei das eher relativ ist bei solchen Tragödien. Aber das sind schon so Dinge, an die kann man sich sicher lange erinnern. Ja.
Wie kam dann die Idee Südpol?
Naja, das war, da hat das ZDF gesagt, wir wollen ein Projekt machen in Anlehnung an 100 Jahre Erstbegehung Südpol. Damals waren Norwegen gegen England,
Scott und Amundsen,
die gegeneinander einen Wettlauf gemacht haben. Und der Herr Amundsen war dann derjenige, der als erster Mensch am Südpol war und der Herr Scott ist dort tief gefroren bis jetzt. die Überreste von ihm, weil der nie mehr zurückgekommen ist. Und dann hat das ZDF gesagt, ja, machen wir so ein Rennen. Und dann ist irgendwer draufgekommen, aber wir brauchen einen Gegner. Wir können nicht sagen, wir gehen. Und dann haben die Gott sei Dank die Österreicher angerufen. Dann haben wir zuerst Hermann Mayer kontaktiert und den gefragt. Der hat gleich gesagt, ja, ich würde das gerne machen. Und dann sind die auf mich gekommen über Umwege, weil die Veranstalter oder Organisatoren, das ist eine Firma aus England, Extreme World Races heißen die, und die haben gesagt, wir brauchen eine Person in dieser Mannschaft, die ein bisschen medienaffin ist, die uns zum Notfall auch mit einer kleinen Kamera, die immer am Körper getragen wird, wo auch immer, oder im Schlafsack, dass die nicht tiefgefroren ist, Sachen filmen kann, wenn der Kameramann nicht dabei ist. Weil wir können den nicht immer dort haben, weil es zu kalt ist, weil der auch wo schlafen muss, weil der sich auch bewegen muss dorthin und so weiter. Und der Hermann und ich haben uns davor schon gekannt, und der Hermann hat dann gesagt, ruft den Walter mal an, der kann das auf jeden Fall, weil der wusste, dass ich Triathlon gemacht habe und Ironman und so Sachen, und hat gesagt, und der Tom redet viel und das hilft vielleicht dort auch. Und so irgendwie hat sich das ergeben.
Klingt dann eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Wie lange hat damals dieser Wettlauf gedauert?
Nein, der Wettlauf selber war in knapp 10 Tagen erledigt, aber das Prozedere ist ein Jahresprojekt, weil man bereitet sich fast ein Jahr darauf vor. Wir waren fast 5 Wochen in der Antarktis in Summe dann. Also das heißt, das dauert einfach lang, und weil dort nicht so einfach wie in Wien ab und an geflogen wird oder Linz, Graz, Innsbruck, was auch immer, wo in Österreich, ja, sondern die müssen auf Sicht fliegen, da ist sehr oft schlechtes Wetter, die können nicht starten, nicht landen. Wir haben beim Rausfliegen 9 Tage aufs Rausfliegen gewartet. 9 Tage. Und ich sage immer, die Kälte ist die eine Herausforderung, aber die viel größere ist die mentale Komponente, dass nichts passiert. Wir sind das alle nicht gewohnt, dass nichts passiert. Es passiert, dauert was. Und unser Leben besteht aus ganz viel Ablenkung, aus ganz vielen Einflüssen von außen. Und wenn man dort sitzt und quasi nichts macht, jetzt hat man eh seine Teamkollegen, mit denen kann man reden, aber zu dem Zeitpunkt, wie wir rausgeflogen sind, haben wir schon über alles geredet. Also da war es nicht mehr so viel, wo man sagt, da reden wir jetzt noch drüber, sondern da hatten wir schon ein paar Wochen Zeit miteinander. Da wusste man schon sehr viel von den anderen.
Ich habe dann gelesen, dass Sie auch an einem Schlaflos-Experiment teilgenommen haben. Was war das damals?
Da hat man versucht, im ORF in einem Wissenschaftsformat zu erklären anhand eines Beispiels, was passiert, wenn Menschen zu wenig schlafen und dann noch Auto fahren. Ganz einfach umgemünzt, weil Menschen sehr stark übermüdet Auto fahren und so weiter und glauben, auch wenn sie keinen Alkohol getrunken haben, da passiert schon nichts. Ich habe halt ein bisschen eine langsamere Reaktionszeit, und dann wird aber relativ schnell in diesem Experiment klar, dass der Körper natürlich abbaut, dass die Reaktionsfähigkeit dann innerhalb von den ersten, glaube ich, 25 bis 30 Stunden, wo man nicht schläft, auf Werten ist von jemand, der 1,6, 1,7 Promille hat und natürlich nicht mehr bremsen kann rechtzeitig. Und die haben mich auch angerufen, das war zu der Zeit vom Südpol quasi, und da habe ich gesagt, ja okay, mache ich, ist kein Problem, das kann nicht so schlimm sein. Es war auch nicht ganz so schlimm, wobei es gibt so Phasen. Und in der letzten Nacht, bevor das dann aus war, dieses Experiment, habe ich dann damals zu dem Kameramann, da wurde man immer begleitet, wir waren in so einer Wohnung, die angemietet worden ist, die mit allen möglichen Untersuchungsgeräten, also mit da hat man alles Mögliche, den Kopf, man schaut, wie reagiert das Gehirn da, dort, was passiert, in welcher Zeit und so weiter. Und ich habe zu dem Kameramann gesagt, du, ich gehe jetzt einfach laufen. Und er hat gesagt, na, laufen gehen wir jetzt sicher nicht, es ist 3 in der Früh. Sag ich, na, aber ich muss laufen gehen, weil ich schlafe sonst ein. Und wir sind dann im 3. Bezirk, wurde die Wohnung angemietet, um den Häuserblock ein paar Mal gelaufen. Und er hat gesagt, na, also ich glaube nicht, was da passiert. Wie kannst du jetzt laufen? Sag ich, na, ich laufe ja eh für meine Verhältnisse gar nicht oder ganz langsam. Aber ich habe mich vorher informiert ein bisschen und habe gewusst, im Laufen ist noch keiner eingeschlafen. Also im Stehen schlafen Menschen ein, im Sitzen schlafen natürlich Leute ein, logisch. Und sonst auch, aber jemand hat gedacht, ich muss wach bleiben, weil für mich war klar, also ich ziehe das durch. Also ich schlafe da sicher nicht ein, weil der Schlafpause hat gesagt, du wirst sehen, du wirst einschlafen. Und da reden wir von Schlafpause von 1 bis 2 Minuten. Das fällt ja gar nicht auf im Normalfall, wenn man so einnickt damit. Ja? Und ich habe gesagt, nein, ich wurde auf Dauer beobachtet. Also ich konnte auch keine Minute, wirklich keine Minute schlafen. Und die meisten sagen, ja, 50 Stunden
schaffe ich locker. 50 Stunden war das?
50 Stunden. Da sagen die meisten, schaffe ich locker, nur ich durfte gar keine Minute schlafen. Und wenn man nur 10 Minuten schlaft, ist man so erholt, dass man einmal ganz locker die nächsten 10 Stunden durchhält. Ja? Und ich habe aber gar nicht geschlafen. Und das wird dann ein bisschen unlustig. Aber interessant, also man hält alles Mögliche aus.
Gibt es eine Erkenntnis aus dem Experiment, eine persönliche für Sie jetzt?
Dass Schlaf wichtig ist. Also.
Wir lernen uns heute kennen im Rahmen eines Ihrer Vorträge.
Ja.
Wie kam denn die Vorträge zu halten und worüber sprechen Sie bei diesen Vorträgen?
Also ich spreche zum einen ein bisschen über das, was ich bei Ö3 mache natürlich, über den Mikroman und all diese Dinge, und ich spreche über den Südpol. Also es ist halt ein bisschen beschämend. Also Joey Kelly da und Wolfgang Fasching, daneben bin ich wie ein Hobbysportler, wie so ein Schüler, wie so ein Kleiner. Aber da geht es in erster Linie auch darum, das ein bisschen so auf das normale Leben runterzubrechen. Weil ich glaube, dass diese Extremleistungen schön sind, gut zum Anschauen sind und die Leute sagen, wow, das ist toll, was man da alles... Die wenigsten von uns werden realistisch betrachtet das machen, was wir dort gemacht haben. Keiner wird am Südpol herummarschieren, und sagen, ich schlafe nur 3 Stunden pro Nacht und marschiere weiter, so wie der Wolfgang nur 1 Stunde schlaft und dann weiter Radl fährt. Es geht ja um was anderes. In meiner Wahrnehmung geht es darum zu sagen, es sind ganz, ganz kleine Schritte, jeden Tag und sonst nichts. Keiner muss von heute auf morgen Marathonläufer werden. Ob das gesund ist oder nicht, steht auf einem ganz anderen Zettel Papier. Keiner muss von heute auf morgen 5 Sprachen sprechen. Aber man kann zumindest sagen, okay, was ist das, was ich für mich machen möchte? Und das mache ich in ganz kleinen Schritten, und zwar jeden Tag. Und nicht eine Woche lang, dann höre ich wieder auf, und dann fange ich wieder an, dann höre ich wieder auf, wenn ich das möchte. Wenn nicht, ist auch okay. Also dann ist es einfach eine schöne Zeit für 45, 50 Minuten mit sehr viel guter Unterhaltung, die ist garantiert bei mir, zu sagen, wow, hey cool, die waren da am Südpol und der Tom Wallig ist eigentlich ein ganz normaler Typ. Jetzt bei Joey Kelly weiß man, dass der sportlich da schon einiges getan hat. Der Wolfgang lebt von dem, ja, der ist Extremsportler. Aber in meinem Fall, ich bin quasi einer von denen, die da sitzen und zuhören.
Jetzt haben Sie in vielen Bereichen Ihres Lebens Erfolg gehabt. In den Medien, Radio, auch jetzt quasi im sportlichen Bereich. Gibt es so quasi einen wichtigsten Erfolgstipp für junge Menschen, die sagen, ich möchte auch, egal welchen Bereich, auch erfolgreich werden? Was ist der wichtigste Erfolgstipp, den Sie mitgeben würden?
Also zum einen, auch wenn das am Anfang total lächerlich ist und man sich denkt, okay, das ist jetzt so ähnlich wie dieses Hauptsache gesund und so weiter, ist so. Ich habe gelacht oder? Als Jugendlicher, wenn wir irgendwo bei den Großeltern waren und alle gesagt, na, Hauptsache gesund. Was heißt Hauptsache gesund? Nein, logisch bin ich gesund, ja. Und das wird aber im Laufe der Zeit dann relativ, zum einen. Und ist auch übrigens altersunabhängig. Das ist die gute Nachricht für alle Jungen, die jetzt zuschauen. Ich habe 2 Schulfreunde verloren, bevor sie 20 waren. Also es kann alles passieren im Leben. Das dritte oder das zweite eigentlich, das wichtigste ist, dass auch das kann man sich zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen und ich werbe es auch niemand vor. Es ist nicht unendlich viel Zeit da. Also das nur möglichst effektiv zu nutzen, heißt nicht, ich muss jeden Tag eine Excel-Liste abhakeln oder ich muss jeden Tag sagen, das. Nur sich dessen bewusst sein und sagen, hey, was ist eigentlich das, was ich wirklich möchte? Und sich vielleicht hinsetzen, hier und da, und das auf ein Zettel Papier schreiben, in einen Notizblock schreiben und den wieder aufmachen und nachschauen, nicht im Handy. Beim Handy macht man alles andere. Da lässt man sich ablenken, da macht man auf TikTok und Instagram alles Mögliche. Ist auch okay und auch lustig. Aber wenn man sagt, okay, ich möchte mich mit mir selber beschäftigen, ist es für mich, ich mache das so, ich setze mich hin, habe einen Notizblock oder ein Buch, da schreibe ich die Dinge rein, da schreibe ich das erstens selber hin und sich dessen bewusst werden, dass Zeit keine unendliche Sache ist. Wir leben nicht unendlich. Der Thomas Frühwitt hat das bei Wallig Wanders gesagt vor 1-2 Wochen. Der hat gesagt, Gott sei Dank gibt es den Tod. Habe ich gesagt, was heißt Gott sei Dank? Sagt er, sonst leben wir unendlich lang. Was wäre dann der Sinn, das jetzt zu machen? Wenn du sagst, ich lebe noch 3000 Jahre, na, dann ist das ja irgendwas, dann machst du quasi irgendwas. Jetzt ist aber relativ klar für uns alle, dass die Zeitachse 2-stellig, vielleicht 3-stellig wird, im besten aller Fälle, ja. Aber trotzdem, das würde ich mir irgendwie vergegenwärtigen, dass ich zumindest sage, okay, hier und da schaue ich, vielleicht, weiß ich nicht, einmal im halben Jahr zumindest schaue ich nach und sage, hey, ich wollte eigentlich, habe ich im Jänner aufgeschrieben, oder von mir aus im März, oder wann auch immer, das machen, habe ich das schon gemacht? Nein. Okay, das soll ich ja machen, eigentlich, ich wollte es machen.
Jetzt haben Sie viele außergewöhnliche Dinge im Leben gemacht. Gab es irgendwas, was so das Verrückteste war?
Außergewöhnlich. Es klingt so außergewöhnlich. Für mich ist gar nicht so außergewöhnlich. Das Verrückteste. Ich sehe das alles nicht so als verrückt, aber ich habe alles Mögliche. Also, oh ja, verrückte Dinge. Ich habe zum Beispiel, um Geld zu verdienen, bevor ich Kellner war und so weiter, für Fitnessstudios als Osterhase verkleidet Werbematerial verkauft und habe, also verteilt und habe Leute angeredet. Lustig halt, ja. Also, das ist schon relativ verrückt. Ist auch die gute Nachricht, if you need the money, ja, dann wird es viele Dinge geben, die man macht, wo ich jetzt sagen würde jetzt als Osterhase noch Werbemittel verteilen, wo wahrscheinlich nicht mehr. Aber nicht, weil es schlecht ist, sondern weil sich die Zeit verändert hat. Also man kann schon ganz schön viele lustige Sachen machen in seinem Leben. Und auch das ist ein dringender Appell, das zu tun. Und nicht, weil man erwachsen ist, dann so vernünftig und es wird dann alles so langweilig und irgendwie so kontrolliert und so. Außer wenn halt Leute beginnen, was zu trinken, alkoholisch, und das ist auch fad, weil wenn ich das traue, dass ich irgendwie locker wäre, ist auch fad. Also, ja, wenn einem nach Singen ist, singen. Wenn einem nach Tanzen ist, tanzen. Und nicht, was die anderen sagen. Ist wurscht.
Wenn das Leben morgen vorbei wäre, würdest du heute die Tage verbringen?
Dann wäre ich jetzt nicht da. Also dann wäre ich bei meiner Familie, wenn das mein letzter Tag ist.
Gibt es aus all diesen Dingen, die Sie gemacht haben in den letzten Jahrzehnten, sowas wie eine wichtigste Erkenntnis für Sie persönlich?
Ja, so wie ich gerade gesagt habe, dass eigentlich jeder Tag, den man da sein darf, ein Geschenk ist und dass man den auch so gut es geht nützt und vielleicht auch, weil ich das vorher nicht gesagt habe, in sich selbst reinhorchen und sagen, was ist das, was ich wirklich kann? Und nicht, was andere in mir sehen, in mir raten und so. Ist alles nett, ist alles gut. Aber wenn das nicht das ist, was einem selbst entspricht, dann wird das langfristig nicht die Freude machen, nicht das bringen, was man möchte, sondern es wird eher so sein, aha, jetzt habe ich ja das gemacht, was die anderen gesagt haben, war nicht so gut. Das kann man ja mal ausprobieren und man wird draufkommen, dass es nicht so ist. Sondern auf sich selbst hören, in sich selber reinhören, aber das klingt so spooky, aber in Wirklichkeit ist das einfach nur sich hinsetzen und Gedanken darüber machen, was ist das, was ich wirklich gern mache, was ich gut kann und nicht das, was die anderen sagen, weil die anderen sind nicht ich. Also das ist, klingt auch so einfach und banal, aber es ist oft, wird das verwechselt. Nein, aber es hat mir jemand geraten, ich so, A, wer ist der jemand und B, warum? Warum sollte, willst du das? Nein, nein, mach's nicht. Also auf sich selbst vertrauen auch ein bisschen.
Jetzt haben wir viel gehört über Ihre letzten Jahre und Jahrzehnte, über Aktivitäten vom Radio bis hin zum spannenden Extremsport durchaus und auch zu frostigen und schlaflosen Zeiten zwischendurch. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Tom Wallig? Was hat er denn ausgezeichnet? Was sollte man antworten?
Der Tom Wallig war jemand, der dafür gesorgt hat, dass über jetzt mehr als zwei Jahrzehnte, wie viel es noch werden wir sehen, Leute mit einem guten Schmunzeln, mit einer guten Laune in der Früh wohin gekommen sind und gesagt haben, hast du das gehört? Das gibt's gar nicht. Oder da fragen ganz einfache Fragen, die Leute schaffen es nicht richtig zu antworten. Und dass das ein bisschen dazu beiträgt, dass der Tag, der Morgen so startet, dass die Leute zumindest ein bisschen schmunzeln können, ein bisschen Unterhaltung dabei haben und sagen, und bei Wallig war natürlich sogar, das war eine gute Unterhaltung. Da ist was rübergekommen. Da war echte, authentische Kommunikation.